Abschnitt des Apostels Paulus, der neue Oberkirchenrat, Professor Dr. Heckel, ein lieber junger Freund, hält demnächst eine Vorlesung in Tübingen über den Epheserbrief. Die Überschrift heißt der Epheserbrief, eine Zusammenfassung der Theologie des Paulus. Da haben wir kondensiert, komprimiert das, um was es dem Apostel Paulus ging. Aber zuerst einmal 40 Minuten Klarheit, was wir am Apostel Paulus haben. Vor einem Jahr stand in der Stuttgarter Zeitung ein Artikel, befasste sich mit dem Paulusjahr, das vom Vatikan ausgerufen wurde. Und ein sonst sehr kritischer Journalist schrieb, an Paulus kommt eigentlich niemand vorbei, der das Christentum ernst nehmen will, denn an Paulus vorbei kann man das Christentum leicht in den Zeitgeist einmodeln, aber wenn Paulus ernst nimmt, kann man das Christentum und den christlichen Glauben nicht einfach schnell gleichsetzen mit dem Zeitgeist. Und ein anderer Forscher, zeitgenössischer Forscher, hat gesagt, nur zu unserem eigenen Schaden überhören wir, wenn wir Jesus kennenlernen wollen, den Apostel Paulus. Also Klammer auf, der Paulus hat sich nicht eigene Gedanken gemacht, wie das mit Jesus sein könnte, sondern er ist der entscheidende Dolmetscher dessen, was uns Jesus gegeben hat. Paulus, überaus wichtig, und alle großen Erweckungen in der Christenheit sind ausgegangen von Briefen des Apostels Paulus. Dass der spätere Kirchenvater Augustin aus einem Leben, das von Gott überhaupt nichts wissen wollte, von der Bibel und von Gebet, herumgeholt wurde und er ein Zeuge Jesu wurde, Römer 13 war der Abschnitt, der ihn gepackt hat. Und Martin Luther hat seine große reformatorische Entdeckung gemacht am Römerbrief, am Apostel Paulus. Und Charles Wesley, der große Reformer der englischen Kirche, hat von einem Paulus-Zitat ausgehend seinen neuen Weg unternommen, Jesus zu verstehen. Also Paulus ist zentral wichtig und ich beglückwünsche Sie, wenn Sie jetzt in den nächsten Tagen sich ein wenig intensiver mit Paulus beschäftigen können. Bei Paulus lernen wir, was der Glaube ist. Wenn Sie einfach sich ein paar Stichworte notieren, dann werden Sie nachher, wenn ich Ihnen auch eine Zusammenfassung kopiert gebe, dem nochmal nachgehen können. Römer 1, 15. Römer 1, 15. Und dann noch einmal im 15. Kapitel schreibt der Paulus, ich möchte den Gehorsam des Glaubens aufrichten. Wie man einen Pfahl hineinrammt in die Erde. Wie ein Stoppsignal. Die Straße gesetzt wurde, hier nicht weiterfahren, Gefahrenstelle. So wollte der Apostel Paulus aufrichten, den Gehorsam des Glaubens. Bis dahin gab es für ihn, den frommen Juden, nur einen Gehorsam, Gehorsam des Gesetzes gegenüber allen Forderungen des mosaischen Gesetzes. Paulus kann im Philipperbrief schreiben, ich war von Geburt an, von meinem Erwachsenwerden an, untadelig nach dem Gesetz, war perfekt. Aber jetzt möchte er nicht Gehorsam gegenüber dem Gesetz, sondern wenn Gott uns den Jesus gegeben hat, dann ist der einzig wichtige Gehorsam, dass wir auf Jesus hören, mit ihm leben, ihm gehören wollen. Das ist der Gehorsam des Glaubens. Wird heute auch bei uns oft, auch in frommen Gemeinden und Gemeinschaften, so ausgelegt. Der Gehorsam des Glaubens besteht darin, dass wir gehorsam werden, dass unser Leben heilig wird. Nein, dass wir Gott gehorsam werden, der Jesus ist wichtig. Guck doch nicht so arg auf dein Leben, schau mal auf Jesus. Den hat Gott aufgerichtet am Kreuz. Den hat er vor uns hingestellt. Schlagen Sie mal auf Römer 3, 25. Ein zentrales Wort des Apostels Paulus. Römer 3, 25, eine zentrale Stelle. Ich möchte nicht zu viele Stellen Ihnen nennen, aber die müssen wir jetzt nehmen. Den hat Gott, und jetzt müssen Sie jedes Wort auf der Zunge zergehen lassen, für den Glauben hingestellt. Da hast du was zum Glauben. Als Sühne in seinem Blut zum Erweis seiner Gerechtigkeit. Dem Apostel Paulus geht es darum, dass wir Gott gehorsam werden, wenn er es für notwendig gehalten hat, dass in dieser ganzen Weltgeschichte, in allem Reichtum der Völker mit ihren Begabungen noch eines fehlt, etwas Entscheidendes, dann dieser Jesus. Den hat er uns gegeben und hat ihn uns als Gekreuzigten hingestellt zum Glauben. Wir werden immer wieder darauf stoßen, wie der Apostel Paulus uns den Glauben wichtig macht. Etwa kann er sagen, wie war denn das bei dem Abraham, dem Stammvater Israels? Da haben die frommen Juden gesagt, von dem kommt die Beschneidung, das Zeichen an unserem Körper, dass wir ein besonderes Volk sind. Gott hat dem Abraham die Beschneidung gegeben. Der Paulus sagt, halt, lang bevor das mit der Beschneidung kam, war der Glaube des Abraham. Abraham glaubte dem Herrn. Und deshalb war er Gott angenehm. Der Apostel Paulus macht uns den Glauben wichtig und will, dass wir hineinwachsen in den Gehorsam des Glaubens, dass wir den Jesus ernst nehmen, den Gott uns gegeben hat. Das habe ich vorher schon erwähnt, der Apostel Paulus kam ja aus dem Judentum. Er war ein Hebräer. Die Eltern haben ihm den Namen Saul gegeben, aus dem Stamm Benjamin. Der Größte aus dem Stamm Benjamin war der erste König Israels mit Namen Saul. So wie früher im Kaiserreich Eltern ihren Kindern den Namen Wilhelm gegeben haben, wie der Kaiser Wilhelm, gell? Also so. Der Saul, das war unser Benjaminmann. Und dann haben ihn die Eltern aus Tarsus in Zilizien, wo er geboren war, nach Jerusalem geschickt. Gerade in diesen Tagen haben wir es in der Bibellese, in der täglichen, erzogen in allem Fleiß im väterlichen Gesetz zu Füßen des Gamaliel, ein ganz großer Schriftgelehrter, großer Rabbi. Also die beste Hochschule des jüdischen Glaubens hat der Paulus durchschritten. Und darum war er auch ganz zu Hause im Alten Testament, in der Schrift Israels. Man spricht in der Bibel immer wieder von der Schrift. Schrift meint das Alte Testament, was wir heute Altes Testament sagen. Ein richtiger Jude, der fromm ist, kann sogar das Alte Testament rückwärts aufsagen. Nicht bloß auswendig einmal nach vorne, die Psalmen, sondern auch rückwärts. Gell? So ist sich der drin. Hat es in seinem optischen Gedächtnis. Und so war der Apostel Paulus in der Schrift im Alten Testament bewandert und bewies ihnen aus der Schrift, so heißt von denen in Beröa, dass Jesus der Christus ist. Er kannte sich aus dem Alten Testament und hat gesagt, Mensch, wenn ich vom Glauben rede, war er beim Abraham schon so, glaubte dem Herrn. Also einer, der große Bildung hatte in der Heiligen Schrift. Und den hat Gott ergriffen, als er fanatisch die Christen verfolgte. Das darf doch gar nicht sein, dass dieser Schreinergeselle da aus Galiläa der Messias sein soll. Unser erwarteter, heiliger Christus, der Messias. Der am Kreuz gestorben ist. Und dann ist ihm aufgegangen. Schon Jesaja 53 steht, er war der Allerverachtetste und Unwerteste, voller Schmerzen und Krankheit. Uns ist doch nicht der großartige Messias verheißen, sondern der, von dem es dann heißt, durch seine Erkenntnis wird er, mein Knecht, dieser verachtete, von Menschen verachtete Knecht, viele gerecht machen. Kam das zweite große Thema, das dem Paulus wichtig ist, dass Jesus uns Gerechtigkeit gibt. Wenn die Christenheit davon wieder wegkommt, dass es sich von Paulus sagen lässt, wichtig ist, dass wir gerecht vor Gott werden, dann sind wir verloren. Zurzeit geht so eine Welle durch die Christenheit. Hauptsache ist, dass man gesund wird und dass man alt wird und dass Wunder geschehen und Speisungen. Der Paulus würde sagen, ich bin mit Jesus gekreuzigt. Ich habe einen Pfahl im Fleisch. Um das geht es doch nicht, dass man gesund ist, sondern dass ich einmal gerecht vor Gott dastehen kann. Und da hat ihm wieder das Alte Testament geholfen. Wenn er etwa im Buch Hiob gelesen hat, wie kann ein Mensch als Gerechter kommen von den Ungerechten? Oder Jesaja 66, all unsere Gerechtigkeit, was uns als Gerechtigkeit vorkommt, ist wie ein beflecktes Gewand. Ich habe es hier schon mal bei einer Bibelarbeit gesagt, deshalb, wer es schon mal gehört hat, soll sich nicht aufregen. Ein wunderbares Bild. Ein beflecktes Gewand. Wenn ich von der Zwetschgenmarmelade einen Fleck auf mein weißes Hemd bringe, dann ist 99,8% des Hemdes sauber. Aber meine Frau sagt, so kannst du nicht nach Eidlingen. So kannst du nicht unter die Leute. Unsere Gerechtigkeit heißt nicht, dass wir nichts Gerechtes machen können. Wir können sehr viel Gutes tun. Aber wenn Gott auf uns schaut, dann wird er entdecken, an wie vielen Stellen wir versagt haben. Unsere Gerechtigkeit, so steht es Jesaja 66, ist wie ein beflecktes Gewand. Ja, wie kann ich dann gerecht sein vor Gott? Die große Frage, die den Paulus umgetrieben hat, auch nachdem Jesus ihn ergriffen hatte und zu einem besonderen Spezialwerkzeug gemacht hatte, Apostelgeschichte 9, dieser ist mir ein auserwähltes Rüstzeug, dass er meinen Namen trage vor Heiden. Dafür hat der Herr Jesus, der auferstandene Jesus, den Paulus bestimmt, dass er in erster Linie Nichtjuden, Griechen, Römern, Evangelium von Jesus sagt, sie einlädt zum Glauben. Da muss doch Paulus doch sagen, ja, Entschuldigung. Lieber Gott, du hast Israel erwählt als dein Volk. Was möchtest du mit den Nichtjuden? Die sind doch Schrott der Weltgeschichte in deinen Augen. Oder haben die wirklich einen Wert? Du bist mir ein auserwähltes Rüstzeug, dass er meinen Namen trage vor Heiden. Ja, lieber Gott. Müssen die Juden werden? Müssen die sich beschneiden lassen? Müssen die überhaupt alle die 600 Ungrad Gebote, die wichtigsten Gebote im Buch Mose, lernen, begreifen? Muss man die einführen in den Gehorsam des Gesetzes? Und dann ist dem Paulus klar geworden, wer Jesus hat, hat alles. Wer mit Jesus verbunden ist, über dem geht leuchtend strahlend die Liebe und Freude Gottes auf. Da ist recht. Der hat das Entscheidende. Ja, muss er nicht auch noch das Gesetz halten? Was gibt es denn noch zusätzlich zu Jesus? Der ist doch unsere Gerechtigkeit. Den hat uns Gott hingestellt zum Glauben. Erschrecken Sie nicht, wenn es jetzt so etwas deftig kommt, eine Kurzfassung der Theologie des Paulus. Wir kommen immer wieder drauf. Ich möchte das mal die erste Schneise machen, dass wir sehen, welche entscheidenden Schritte. Zuerst einmal aufrichten den Gehorsam des Glaubens, weil dieser Jesus uns gerecht macht. Wer Jesus hat, ist in den Augen Gottes Gott recht. Rechter kann es gar nicht mehr sein. Ich habe schon oft, weil mir so eindrücklich ist, erzählt von dem Erweckungsprediger unseres Landes, Ludwig Hofacker. Auf dem Sterbebett hat ihn, gerade 30 Jahre alt geworden, bewegt. Ich kann doch nicht in den Himmel kommen. Ich habe 1000-mal mehr die Hölle verdient als den Himmel. Der fromme Erweckungsprediger hat es gesagt. Und dann ist ihm klar geworden, jetzt will ich es einfach gelten lassen, dass der Herr Jesus mich haben will und seitdem ist mir's wohl. Und nicht bloß wohl, sondern wenn Jesus mich haben will, dann ist alles in Ordnung. Okay, all right, all, alles. Weil Jesus Sünder beruft. Jetzt sind wir an dem Punkt, den wir aufschlagen müssen, 1. Timotheus 1, wenn wir uns schon mit dem Apostel Paulus beschäftigen. 1. Timotheus 1, Abvers 12. Ich danke unserem Herrn Jesus Christus. Er sagt sogar, ich danke unserem Herrn Christus Jesus, sehr oft. Christus ist für ihn der Titel, der Messias. Und Jesus ist der Name. Er hat mich stark gemacht und mich für treu erachtet und in das Amt eingesetzt, mich, der ich früher ein Lästerer und ein Verfolger und ein Frevler war. Aber mir ist Barmherzigkeit widerfahren, denn ich habe es unwissend getan im Unglauben. Es ist aber desto reicher geworden, die Gnade unseres Herrn, samt dem Glauben und der Liebe, die in Christus Jesus ist. Das ist gewiss wahr und ein Wort des Glaubens wert, als ein Wort, das man im Glauben annehmen soll, das ist so wertvoll, dass es du nicht verpassen darfst, des Glaubens wert, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, die Sünder selig zu machen, unter denen ich der Erste, Nummer eins bin. Aber darum ist sogar mir Barmherzigkeit widerfahren, dass Christus Jesus an mir als Erstem alle Geduld erweise, zum Vorbild denen, die an ihn glauben sollten, zum ewigen Leben. Woher hat denn der Apostel Paulus das Wort, das ist gewiss wahr und ein Wort, das geglaubt werden soll? Da lohnt sich das zu glauben, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, Sünder selig zu machen, Sünder zu retten. Ist Ihnen eine Jesusgeschichte bekannt, wo Jesus gesagt hat, bin dazu gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist, was die Hölle verdient. Beim Zachäus, bei einem Betrüger, bei einem hundsgemeinen Kerl. Man kann es bloß mit einem sagen, der einen Drogendealer, der andere Leute fertig gemacht hat, bloß dass er Geld kriegt, das war der Zachäus. Bei dem die anderen Juden gesagt haben, da kommst du nicht durch. Mein lieber Mann, wenn du willst, steig auf der Baum, das ist lächerlich genug. Und Jesus hat gesagt, komm zu mir. Das ist nicht nötig, gell, dass du gerade beim Zachäus ins Haus. Doch, ich bin dazu gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Und da ist nicht bloß Hopfen und Malz verloren gemeint, sondern eigentlich gehöre ich in die Hölle. Ewig verloren. Dazu ist Jesus gekommen, dass er Ganoven wie den Zachäus rettet. Oder Leute, die Frevler, Verfolger, Lästerer waren, wie der Paulus, der gesagt hat, ich hau jedem auf den Mund, der nochmal von dem Jesus spricht. Das darf doch gar nicht sein, dass dieser Zimmermannsgeselle der Messias sein soll. Und dann hat er die Christen verfolgt, fanatisch. Der hat ihn Jesus geholt, zum Vorbild für Leute, die sagen, ja, ich bin's nicht wert, dass ich zu Jesus gehöre. Doch, wenn der Zachäus dazugehören darf und der Paulus zum Vorbild, er war Nummer eins, schlimmer kann es gar nicht mehr kommen, sagt der Paulus, als bei mir und alle anderen, deren Leben verpfuscht ist, passt da hinein. Also, ich habe ihn auch bewusst nicht bloß auf das Leben des Paulus hingewiesen, sondern Paulus lebt mit dem Alten Testament und mit Jesus-Worten. Da steht natürlich nicht immer Verweis drauf, wie schon Jesus gesagt hat. Aber wir müssen an vielen Stellen ein bisschen kratzen, wenn wir die Bibel kennenlernen wollen. Und merken, der Paulus war der beste Interpret, der beste Dolmetscher für das, was Jesus wollte, was er uns weitergegeben hat, was Jesus gesagt hat. Wir werden noch viele solcher Stellen finden, wo im Hintergrund Jesus-Worte stehen, die uns auch sonst von Matthäus, Markus, Lukas, vor allem Johannes weitergegeben sind. Lasse mich an dieser Stelle nochmal die Tiefe bohren. Glaube war dem Apostel Paulus wichtig, in Gehorsam des Glaubens hineinzurufen. Wie kann ich denn gerecht sein vor Gott? Als er zu den Heiden geschickt wurde von Jesus, war ihm nicht bloß die Frage, müssen die auch die mosaischen Gesetze halten oder genügt Jesus, sondern es war auch die Frage, die haben doch manches Gute. Die Griechen, wenn man heute die ganzen griechischen Schriftsteller liest, die haben sehr viel moralisch Gutes gehabt. Und bei den alten Römern auch. Unser ganzes gutes Gesetzwesen geht auf das römische Recht zurück. Wenn der Apostel Paulus, Römer 13, den Staat lobt, den Staat uns wichtig macht, dann meint er den römischen Staat. Lieber Herr Jesus, es gibt doch so viel Gutes auch bei den Heiden. Reicht es nicht, um in den Himmel zu kommen? Und da konjugiert und dekliniert der Apostel Paulus das am Anfang des Römerbriefs durch bei den frommen Männern und bei denen, die das Gesetz haben und die, die kein Gesetz haben. Und endet damit Römer 3, wir schlagen es geschwind auf, wir sind allzumal Sünder. Römer 3, ab Vers 22 Ende. Es ist kein Unterschied. Sie sind allesamt Sünder und mangeln des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollen. Es fehlt ihnen, dass Gott sagen kann, ist ausgezeichnet, sehr gut. In einer Konfirmandengruppe in meiner Gemeinde in Korntal haben wir die 10 Gebote durchgesprochen und im württembergischen Katechismus, im Konfirmandenbuch, heißt es dann, wenn du dich nach diesen Geboten Gottes prüfst, wovon überzeugt dich dein Gewissen? Und als Antwort kommt dann das, was oft bei uns als Hinführung zum Abendmahl gesagt wird, dass ich leider oft und mannigfaltig gesündigt habe, nicht allein mit äußerlichen groben Sünden, sondern auch mit Unglaube, Ungehorsam, Kleinglaube. Wie das mein Gott an mir erkennt und ich es so vollkommen gar nicht erkennen kann, es ist mir leid. Da habe ich zur Erklärung den Konfirmanden gesagt, jetzt prüft euch mal bloß den gestrigen Tag und prüft euch an den Geboten Gottes, geht mal durch, Vater und Mutter ehren, kein falsches Zeugnis geben, nicht lügen, nicht begehren. Gebt euch doch mal selber Noten, ob es gut reicht oder befriedigend oder ausreichend. Dann hat der Manfred aus tiefem Herzen gesagt, oh je. 14-Jährige können noch ehrlich sein. Er hat begriffen, oh je, gell? Bloß einen Tag. Ich war nicht alles falsch, aber es mangelt, dass Gott mir ein Zweier geben kann. Es mangelt daran, dass Gott mir sagt, bestanden. 4-, langt nicht. Ist nicht schlecht alles. Aber in Fragen der Gerechtigkeit hat Apostel Paulus auch bei den Heiden gemerkt, gerecht vor Gott, wenn wir es wirklich ernst nehmen, kann gar niemand sein. Wir brauchen eine andere Gerechtigkeit, nämlich dass Jesus uns gerecht macht. Und jetzt blättern Sie noch mal um zu Römer 8, Vers 1. Vorher in Römer 7 sagt der fromme Apostel Paulus, der fromme, wenn ich auf mich schaue, wollen, habe ich wohl das Gute. Vers 18. Aber das Gute vollbringen kann ich nicht. Denn das Gute, das ich will, das tue ich nicht, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. die guten Vorsätze, die wir am Neujahrsmorgen haben oder an unserem Geburtstag, ab heute wird es anders und schon eine halbe Stunde später ist nichts mehr. Dann Vers 24, ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem todverfallenden Leib? Ich will doch das Gute. So viele Brautpaare habe ich erlebt, haben einen Brauttext gesucht, Trautext. Und meist beim langen Suchen kam es dann heraus, seid miteinander freundlich, herzlich, und vergebt einander, wenn ihr Klage habt gegeneinander, so wie Jesus euch vergeben hat, so auch ihr. Es hat mich immer bewegt, dass eigentlich alle Brautpaare so anfangen wollen. Freundlich, herzlich, einander vergeben, wenn mal eine Panne da ist. Und beim Gerhard war er nach 4 Wochen schon wieder geschieden. Wollen hat er wohl. Aber vollbringen das Gute. Das ist unsere menschliche Zerrissenheit. Ich elender Mensch. Und jetzt Römer 8, Vers 1. So gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Und jetzt sind wir in einem ganz entscheidenden Wort, dass wir immer wieder beim Apostel Paulus finden, komisch, in ihm, wie in einem Schutzraum. Wenn ich vor dem heiligen Gott Angst kriege, wie kann ich denn gerecht sein? Und Jesus mich unter seinen Schutzmantel nimmt und sagt, komm, ich bin der Gerechte, bei mir bist du geborgen. Der Paulus hat wie kein anderer, nichts gegen den Matthäus, Markus, Lukas, ganz bestimmt nicht. Aber wie kein anderer hat der Apostel Paulus begriffen, was wir an Jesus haben. Dass der gerechte Jesus mich ungerecht, Paulus sagt, ich war ein Verfolger, Lästerer, bei mir war alles kaputt, ich bin Nummer 1 unter den Sündern gewesen. Der Jesus nimmt mich ganz nah zu sich. Nicht bloß nah zu sich, sondern ich kann in Jesus sein. Ja, wie? Hier ist wieder ein Jesuswort, das der Apostel Paulus aufgenommen hat. Bleibet in mir und ich in euch. Wie die Rebe keine Frucht bringen kann, sie bleibe denn im Weinstock, gar nicht am Weinstock, sondern im, verwachsen mit dem Weinstock. So auch ihr. Bleibet in mir und ich in euch. Wo steht's? Johannes? Johannes 15. Bitte? Sie müssen Geduld haben mit mir, ich verstehe nichts. Ja, da steht's. Wo? Oder können Sie es nicht lesen? Bei mir gilt das Bibelwort, sie erhoben ihre Stimme und schrien. Sie müssen bei mir, damit ich was verstehe mit meinen Ohren. Also, ein Jesuswort und noch viel deutlicher beim letzten Gebet des Herrn Jesus. Wir nennen es das Gebet, das er wie ein Hohepriester vor seinem Vater gebetet hat. Das hohepriesterliche Gebet, Johannes 17. Da heißt es am Schluss, Vater, ich bitte dich, dass sie in uns seien, so wie du in mir und ich in dir, dass sie so in uns seien. Also das ist nicht auf dem Kopf der Fantasie des Apostel Paulus gewachsen, in Christus Jesus, sondern es ist eine Formulierung von Jesus selbst. So kühn, dass man sich es kaum vorstellen kann. Es gibt eigentlich gar nicht viele Beispiele. Doch sagt der Paulus, mir ist eins noch eingefallen. Und jetzt kommen wir dann schon bald zum Epheserbrief, Epheser 5. Wird ein Mensch Vater und Mutter verlassen und an seinem Gefährten hangen und werden die zwei ein Fleisch sein? Ich, sagt der Apostel Paulus, ich spreche aber Christus, von Christus und seiner Gemeinde, von seinen Leuten. Jetzt denken Sie gar nicht bloß an Sexualität. Heute sind alle christlichen Bücher voll, wie man erfüllte Sexualität hat. Oh, liebe Zeit. Das auch gehört dazu zur Ehe. Aber das Schönste an der Ehe ist doch, dass meine Frau und ich oft lachen, was du gerade hast sagen wollen, habe ich sagen wollen. Dass man plötzlich gleich denkt, gar nicht in allem gleich empfindet, aber in vielem gleich gestimmt ist. Bischof Dietz Felbinger von Bayern hat immer gesagt, eine glückliche Ehe erkennt man daran, dass Frau und Mann sich bis in die Gesichtszüge hinein ähnlich werden. Da hat noch meine Frau gesagt, oh je, da sind wir noch weit. Das muss nicht immer so sein, aber es ist. Manche Hundebesitzer gleichen auch ihrem Hund, gell? Vergessen Sie wieder. Aber das Geheimnis der Ehe, ich spreche, Paulus hat gesagt, wie man verbunden sein kann. Meine Mutter hat in ihre Bibel hinten hineingeschrieben, nach dem Tod meines Vaters, keinen Tag kann ich mehr ohne dich leben. Und sie war eine Christin. Dass man eigentlich, wenn man so verbunden ist, gar nicht mehr sich vorstellen kann, wie man einen Tag noch existieren kann, ohne den, zu dem man gehört. So hat der Paulus gesagt, das ist eigentlich bei Christus. Ohne dich, wo käme Kraft und Mut mir her? Also wir werden immer wieder drauf kommen, dass der Apostel Paulus uns das wichtig macht. Wir sind in Christus, nicht bloß für Christus. Wir haben nicht bloß Sympathie für Jesus. Es gibt heute viele Menschen, die sagen, Jesus ist ganz interessant, muss man auch mal eine... Nein, nein. In Jesus. Ich wünsche jedem von Ihnen, dass Sie bis ins Sterben hinein in Jesus sind. Wenn Ihr eigener Glaube, Ihre eigene Gläubigkeit zerbröselt, dass Jesus Sie spüren lässt, ich bin auch noch da. Das ist das Geheimnis des Glaubens. Nicht unsere Frömmigkeit, nicht unsere Entscheidung, sondern dass er mich hält, in Christus. Jetzt haben wir aber noch einen Zentralbegriff nicht bei dieser Überschau, bei diesem ersten Einblick hineinschmecken Paulus vergessen, dass nämlich das zusammengehört. Jesus Christus, wenn wir in ihm sind, macht mich. Das vorher schon angedeutet. Mit diesem Schutzmantel der Gerechtigkeit. Epheser 6, wir schlagen einmal geschwind auf beim Epheserbrief. Wir werden in diesen Tagen noch öfters Epheserbrief aufschlagen müssen. Epheser 6. Vers 14. So steht nun fest, umgürtet an euren Lenden mit Wahrheit und angetan mit dem Panzer der Gerechtigkeit. Das, was Jesus uns geben will, ist wie ein Riesenpanzer, wie so eine Ritterrüstung, seine Gerechtigkeit. Und wenn der Teufel sagen will, der große Versucher, habe bei dem Schiffbuch, da stimmt vieles nicht in meinem Leben, was ich von dem weiß, wird Jesus sagen, was meinst du denn? Was siehst du überhaupt bei dem Schiffbuch? Merkst du nicht, wie der umgeben ist von allen Seiten, von meiner Gerechtigkeit? Nikolaus Ludwig von Zinzendorf hat uns den schönen Vers gegeben: Christi Blut und Gerechtigkeit, das ist mein Schmuck und Ehrenkleid. Damit will ich vor Gott bestehen, wenn ich zum Himmel werde eingehen. Da werden wir immer wieder drauf kommen, wie der Apostel Paulus uns wichtig macht: Wenn wir in Christus sind, dann sind wir eingehüllt, nicht bloß in seine schützende Gegenwart, sondern auch in seine Gerechtigkeit. Ich darf ja seit 14 Jahren im Ruhestand in Korntal in der Brüdergemeinde leben. Wer Mitglied der Brüdergemeinde ist, hat das Recht, in einem weißen Sarg einmal beerdigt zu werden. Meine Frau ist einige Zeit nicht in die Brüdergemeinde eingetreten. Dann habe ich gesagt, du wirst schon mal in keinen weißen Sarg beerdigt. Dann ist sie schnell eingetreten. Weil das ein Symbol ist. Meine Vergänglichkeit, der armselige, stinkende Leichnam, den man nach 2-3 Tagen beerdigen muss, sonst zerfällt er so schnell, man kann es kaum aushalten, ist umgeben, symbolisch, von dem weißen Sarg, von der Gerechtigkeit, von der strahlenden weißen Gerechtigkeit des Herrn Jesus. Das ist bloß ein Hinweis. Aber die Bibel sagt uns, dass immer wieder angetan mit der Gerechtigkeit des Herrn Jesus. Jetzt merken Sie vielleicht, warum der Apostel Paulus ganz wichtige Dinge vor uns hinstellt. Wenn Sie die Evangelien lesen, des Matthäus, Markus, Lukas, könnten manche Leute ja auf den Gedanken kommen, Jesus hat geheilt, er hat Stürme gestillt, er hat Hungernde gespeist, er hat Tote auferweckt, er hat große Wunder getan. Ach, sagt der Paulus, größte Wunder ist, dass ich in Christus sein kann, dass ich gerecht sein kann. Und auch damit hat er Jesus aufgenommen, der zu dem Verbrecher, der mit Jesus gekreuzigt war, gesagt hat, du wirst mit mir in der Welt Gottes sein, im Paradies. Die Gerechtigkeit, die Jesus uns wichtig gemacht hat. Erste Geschichte, die bei Matthäus uns erzählt wird, die Versuchung Jesu. Und Jesus ist nicht umgekippt wie wir in den Versuchungen. Und dann kommt die Bergpredigt. Selig sind die hungert und dürstet nach Gerechtigkeit. Die sagen, oh lieber Gott, wenn doch mein Leben mehr erfüllt wäre mit Gerechtigkeit. Ein paar Verse weiter in der Bergpredigt. Wenn eure Gerechtigkeit nicht besser ist als die der Schriftgelehrten und der Pharisäer, werdet nicht ins Reich Gottes kommen. Und die Pharisäer und die Schriftgelehrten waren vorbildlich, auch für nicht religiöse Leute. Wenn es heute Schriftgelehrte und Pharisäer gäbe, die würden mit der höchsten Stimmenzahl in den Gemeinderat gewählt. Vorbildliche Leute. Und Jesus sagt, wenn eure Gerechtigkeit nicht besser ist, wie kann es denn besser sein? Verstehen Sie, dem ist der Apostel Paulus nachgegangen, dieser Spur, die Jesus uns deutlich gemacht hat. Es kommt darauf an, dass ich mich von Jesus gerecht machen lasse und mit diesem Jesus verbunden bin, den Gott uns hingestellt hat. Den habe ich euch gegeben, zum Glauben. Damit bin ich beim letzten bei der Einleitung. Glaube, nicht etwas, was sich bei 1200 Gramm Gehirn abspielt, da oben drin im Oberstübchen oder im Herzen. Sondern Glaube, eine Verbundenheit mit Jesus. Den Begriff Glaube hat uns der Apostel Paulus ganz neu dargestellt. 1. Korintherbrief. Alles ist euer, ihr aber seid Christi, Christus aber ist Gottes. Ihr gehört so dem Christus, wie Christus Gott gehört. So könnt ihr, der Herr Jesus war stündlich mit seinem Vater verbunden. seinen Gedanken erfüllt, an den Vater angebunden. So dürft ihr mit dem Herrn Jesus Christus verbunden sein. Kann man auch im Schlaf noch glauben? Hat uns unser Religionslehrer einst gefragt, wenn euer Bewusstsein ausgeschaltet ist. Ha ja, weil der Herr Jesus über mich wacht, der hält mich doch. Darin besteht Glaube beim Apostel Paulus. Er hat mich ergriffen und jetzt gehöre ich ihm. Ganz und gar. Auf das werden wir immer wieder stoßen, wenn ich es zu kurz gemacht habe, zu konfus, Vergebung. Sie werden immer wieder jetzt draufkommen, ich wollte bloß erste Schneisen einmal schlagen, weil wir im Epheserbrief immer wieder auf diese Spuren kommen. Und dann sollte es bei Ihnen die Möglichkeit geben, dass Sie sagen, aha, jetzt sind wir an dieser Stelle. Ich habe Ihnen das aufgeschrieben, es reicht vielleicht nicht ganz, aber Schwester Friederike wird Ihnen helfen, dass wir die zwei Blätter dann an alle austeilen können, wo wir eine gewisse Zusammenfassung dessen haben, was dem Apostel Paulus wichtig ist. Jetzt machen wir eine Pause. Wie lang? 5 Minuten, 7 Minuten, 10 Minuten? 10? Ja, gut. Also, dann sehen wir uns gleich wieder. Also, Brief an die Gemeinde in Ephesus. Das ist überhaupt in der Weltstadt Ephesus eine Gemeinde des Herrn Jesus gegeben hat, ist ein Wunder. Ephesus war zentrale Hafenstadt in Kleinasien. Wenn da unten Zypern ist und da ist die heutige Türkei, liegt da Ephesus. Da unten geht es nach Jerusalem. Sie haben meist Karten in Ihrer Bibel, da können Sie sehen, wo Ephesus liegt. Wenn man heute nach Ephesus kommt, und ich rate jedem von Ihnen, dass Sie die Gelegenheit, wenn sie sich Ihnen bietet, einmal nach Kushadasi, so heißt heute der Hafenort, kommen und dann fahren Sie beinahe eine Stunde mit dem Omnibus, bis sie in Ephesus sind. Denn dieses Hochtal ist heute mit solchem Schwemmgut aufgefüllt, wo früher ein Hafen bis vor die Tore von Ephesus ging. Geschützter Hafen, in dem manchmal auch sturmgepeitschten Mittelmeer, konnte man hineinfahren in den Hafen. Und dann sah man zur Linken hoch aufgerichtet den herrlichen Tempel der Artemis, der Diana, der Epheser. Eines der großen 7 besonderen Sehenswürdigkeiten des Altertums, der Tempel der Artemis in Ephesus. Manche neutestamentlichen Forscher haben gesagt, der Brief an die Epheser kann ja unmöglich vom Apostel Paulus sein, der hat eine ganz andere Wortwahl als etwa im Römerbrief oder im Galaterbrief. Das ist sicher ein nachgemachter, ein imitierter Brief. Es genügt, wenn Sie einmal nach Ephesus kommen, zu sehen, das ist eine ganz andere Welt. Das sind die hoch aufgerichteten Säulen der Bibliothek des Kelsus. Eine Stadt, in der der menschliche Geist, universitärer Geist, eine große Rolle spielte. Zugleich Hafenstadt mit Kaschemmen. Und heute noch die Spuren der Bordelle sieht. Reiche Stadt, die Marmorstraße, die hinunterführt von den Höhen zum Hafen und zum großen Theater, in dem der Paulus angeklagt wurde. Aber die Freunde haben gesagt, geh bloß nicht hin, die Volksaufstand. Also, Sie sind auf den Spuren des Apostels Paulus und merken, Ephesus war eine ganz andere Welt. Da ist Orient und Okzident, Osten und Westen sich begegnet. Eine Stadt der Verschmelzung, gab es Juden, gab es Griechen, gab es alle Arten von Volksstämmen. Dort ist eine Gemeinde entstanden. Die Apostelgeschichte, die Berichte der Apostelgeschichte erzählen ziemlich genau, wie das gewesen ist. Zuerst war der Apostel Paulus nur kurz da. Es hat ihn gedrängt, ja, nach Athen hinüber. Und zwar der Ruf Gottes, hilf uns in Mazedonien. Aber dann kam zuerst der Apollos, ein von Gottes Geist erfüllter Mann. Und dann hat der Apostel Paulus beinahe 3 Jahre lang in Ephesus gewirkt. Wir schlagen einmal Apostelgeschichte 20 auf. Apostelgeschichte 20. Wir brauchen das zum Verständnis des Epheserbriefs. Apostelgeschichte 20. Als der Paulus auf der letzten Reise war, ihn drängte, an Pfingsten in Jerusalem zu sein, da ließ er die Ältesten von Ephesus nach Milet kommen, in den Löwenhafen, heute noch das wunderbare Löwenstandbild vom Löwenhafen von Milet. Er hat keine Zeit gehabt, sich in Ephesus aufzuhalten. Er ließ die Ältesten der Gemeinde rufen, Apostelgeschichte 20, Vers 17. Als die zu ihm kamen, sprach er zu ihnen, ihr wisst, wie ich mich vom ersten Tag an, als ich in die Provinz Asien gekommen bin, die ganze Zeit bei euch verhalten habe. Asien war damals die römische Provinz, hier dieses ganze Territorium. Und heute hat der Erdteil Asien seinen Namen. Von dieser asischen Wiese, so hat man im Altertum gesagt, bei Ephesus, daher hat der Name Asien. Ihr wisst, als ich in die Provinz Asien gekommen bin, wie ich mich verhalten habe. Wie ich dem Herrn gedient habe, in aller Demut und mit Tränen und unter Anfechtungen, die mir durch die Nachstellungen der Juden widerfahren sind. Die Juden haben mir gesagt, das ist ein Verräter, der gehört doch eigentlich zu uns, das war doch ein Jude. Und jetzt plötzlich sagt er, dass auch die Heiden zu Gott kommen können. Ist doch unmöglich. Wo ist denn unser Vorrecht, dass Gott Abraham berufen hat und seine Nachkommen? Wo kommen wir denn hin? Kann da einer selber Erfindungen machen und sagen, wer dazugehört? Versteht ihr, die Juden haben sich um ihren eigenen Glauben, um das, was Gott Israel geschenkt hat, haben sich eifrig eingesetzt und haben deshalb den Paulus verfolgt. Das Erste, was der Paulus erwähnt, Nachstellungen, Tränen, Anfechtungen von Juden. Ich habe euch nichts vorenthalten, was nützlich ist, dass ich es euch nicht verkündigt und gelehrt hätte, öffentlich und in den Häusern, und habe Juden und Griechen bezeugt, die Umkehr zu Gott und den Glauben an unseren Herrn Jesus. Und nun siehe, durch den Geist Gottes gebunden, fahre ich nach Jerusalem und weiß nicht, was mir dort begegnen wird. Nur, dass der Heilige Geist in allen Städten mir bezeugt, dass auf mich Fesseln und Bedrängnisse warten. Aber ich achte mein Leben nicht der Rede wert, wenn ich nur meinen Lauf vollende und das Amt ausrichte, das ich vom Herrn Jesus empfangen habe, zu bezeugen das Evangelium von der Gnade Gottes. Dass Gott seinen Retter Jesus speziell für Sünder gesandt hat und für Heiden und für Verlorene. Bezeugen das Evangelium von der Gnade Gottes. Und nun siehe, ich weiß, dass ihr mein Angesicht nicht mehr sehen werdet, ihr alle, zu denen ich hingekommen bin und das Reich gepredigt habe, das Reich Gottes. Darum bezeuge ich euch am heutigen Tag, dass ich rein bin vom Blut aller, denn ich habe nicht unterlassen, euch den ganzen Ratschluss Gottes zu verkündigen. So habt ihr nun Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in der euch der Heilige Geist eingesetzt hat, zu Bischöfen, zu weiden die Gemeinde Gottes, die er durch sein eigenes Blut erworben hat. Wenn Sie wissen wollen, warum der Paulus den Brief nach Ephesus geschrieben hat, deshalb. Ihr, achtet drauf, Ich komme nicht mehr her. Aber euch hat der Heilige Geist eingesetzt, dass ihr Acht haben sollt auf die Gemeinde, die er durch sein eigenes Blut erworben hat. Denn das weiß ich, dass nach meinem Abschied reißende Wölfe zu euch kommen, die die Herde nicht verschonen werden. Auch aus eurer Mitte selbst werden Männer aufstehen, die Verkehrtes lehren, um die Jünger an sich zu ziehen. Darum seid wachsam und denkt daran, und jetzt, dass ich 3 Jahre lang Tag und Nacht nicht abgelassen habe, einen jeden unter euch unter Tränen zu ermahnen. Das ist Ephesus. 3 Jahre lang in Häusern öffentlich, jeden von euch, ich bin euch nachgegangen, ich habe euch seelsorgerlich begleitet, unter Tränen habe ich euch ermahnt, bleibt dabei, fallt nicht ab, du musst noch mehr zum Herrn Jesus gehören, er ist doch dein Herr. Es ist eine Gemeinde, um die der Apostel Paulus sich gemüht hat, wie um keine andere Gemeinde, Ephesus. Wir müssen wissen, wenn wir den Epheserbrief lesen. In vorausgehenden Kapiteln, Apostelgeschichte 18, 19, ist berichtet, als Paulus kam, haben sie Zauberbüchlein verbrannt. In Ephesus gab es Zauberei, 50.000 Silberlinge wert, haben sie zusammengetragen, weil sie sich losmachen wollten vom Okkulten. Ephesus war durchsetzt mit Okkultismus, mit Zauberei, mit Hexerei, mit griechischem edlen Geist, mit jüdischen Gedanken, ein Durcheinander. Wie es später in der Mittelmeerwelt oft war, kann denn die Gemeinde des Herrn Jesus existieren, wenn auch, wie der Paulus sagt, aus euch selber Menschen kommen, die sagen, oh, Jesus ist nicht so wichtig. Hauptsache ist, dass man Gott anbetet. Auch die Griechen und Römer haben Gott. Wir sprechen nicht so viel von Jesus. Auch aus eurer Mitte werden, wie heute, Menschen aufstehen, die Verkehrtes lehren. Und wenn sie einen Talar anhaben, passt auf, ich habe euch ermahnt. Diese Mahnung steht hinter dem Epheserbrief. Passt auf, fallt nicht auf Verkehrtes herein. Und dann wird noch Apostelgeschichte 19 berichtet, dass der Demetrius, der Goldschmied, der silberne Souvenirs an diesen Tempel der Artemis hergestellt hat und großes Geschäft gemacht hat, gemerkt hat, wenn der Paulus noch weiter verkündigt, dann wird der Glaube an die Diana, an die Artemis wegkommen und hat deshalb seine Goldschmiedgesellen und die ganze Stadt Ephesus aufgestachelt zu einem Aufruhr. Groß ist die Diana der Epheser. Und sie stürmten das Theater und wollten den Paulus beinahe zerreißen. Aber seine Gefährten haben gesagt, geht gleich gar nicht hin. Also, eine Stadt, in der was los war, die haben nicht einfach eine fremde Lehre kommen lassen, sondern wir wollen hier, wir sind für Toleranz. Montag vor acht, gestern vor 8 Tagen kam im Fernsehen eine Sendung gegen Missionen, Missionare, die so gemacht haben, wir sind die Toleranten, aber wir wollen doch nicht die Missionare, die für ihren Jesus werben. War es von allen Zeiten schon so. Die Christen sind die Unruhestörer. Lasst doch die Freiheit für alle möglichen Götzendienereien, Zaubereien und behauptet nicht, Jesus ist der Herr. Und die einzige Gnade Gottes ist, dass man Jesus hat. Und dass keiner von uns vor Gott gerecht sein kann, wer nicht Jesus hat. Also, das war Ephesus. Die Artemis in alten Büchern oder Bücher übers Altertum sehen Sie dargestellt mit 100 Brüsten, eine Fruchtbarkeitsgöttin. Alles, was wir heute haben, ist in viel derberer Weise in unseren Illustrierten im Grund genommen immer wieder das Gleiche. Diese Artemis-Frömmigkeit, die Fruchtbarkeitskult. In dieser Stadt gab es eine Gemeinde des Herrn Jesus. Und der erhöhte Herr Jesus zu seinem Vater im Himmel erhöht, hat ja das erste Sendschreiben, das er an eine Gemeinde geschickt hat, an die Gemeinde in Ephesus geschickt. Wissen Sie, was da drin steht? Die Gemeinde wird gelobt, aber ich habe gegen dich, dass du die erste Liebe verlässt. Es wird oft so gedeutet, dass wir eine erste Liebe zu Jesus haben, weil wir immer von dem ausgehen, dass in unserem Leben auch irgendwann eine erste Liebe gibt und eine zweite oder sowas. Also, die erste Liebe ist die der Herr Jesus. Er hat uns zuerst geliebt, heißt im 1. Johannesbrief. Dass dir gar nicht mehr wichtig ist, dass der Herr Jesus dich lieb hat. Dass er mit Augen der Liebe auf dich schaut. Wenn Eltern schon sich in Liebe um ihre Kinder sorgen, um ihre Töchter und Söhne, wo sind sie denn, was machen sie? Hoffentlich schaffen sie es in der Schule, hoffentlich bestehen sie das Examen, hoffentlich gehen sie ihren Weg, hoffentlich machen sie keine Dummheiten, hoffentlich finden sie die richtigen Gefährten. Liebe! Und dann gibt es Kinder, die sagen, da der Alte und die Alte können mir egal sein, ich gehe meinen eigenen Weg. Das erste Liebe verlassen, menschlich gesprochen. Und wenn es uns nicht mehr wichtig ist, dass der Herr Jesus mit Liebe auf uns schaut, dann verlassen wir die erste Liebe. Sehen Sie, das ist Ephesus. Dass er Jesus in großer Sorge ausrichten ließ vom Himmel, ich habe die Sorge, dass du die erste Liebe verlässt. Wenn wir den Epheserbrief lesen, der Reihe nach, wird uns auffallen, dass oft von der Gemeinde die Rede ist. Griechischen Ekklesia, die von Jesus berufene Menschengruppe. Auch in dem, was wir eben gelesen haben, Epheser 20, Vers 28, spielt ja die Gemeinde eine Rolle. So habt nun Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in der euch der Heilige Geist eingesetzt hat, zu Bischöfen, zu weiden, die Gemeinde Gottes. Also die Gemeinde in Ephesus wird verglichen mit einer Schafherde. Schon mal eine Schafherde gesehen? Das ist nicht bloß ein schönes Fotomotiv, sondern bei Schafen hat jedes seinen eigenen Kopf. Wenn der Schäfer und der Schäferhund die nicht zusammenhalten würde, würde das passieren, was der Jesus gesagt hat, dass das Schaf verloren geht. Sieht da oben Grashalm und da wäre es doch schön und eventuell ist da Wasser. Jeder läuft gerade da noch, wo er will. Das ist Gemeinde Jesu. Eine Schafherde. Ich habe manche Freizeit auf der Hallighoge gehabt, da gibt es viel Schafe. Aber die Bewohner dieser Hallig sagen, wenn dann eine Sturmflut kommt, die Kühe retten sich auf die Warft, wo es ein bisschen erhöht ist. Aber der Herr Del Messier hat gesagt, Schafe sind dumm, die laufen der Flut entgegen. Wenn der Herr Jesus die Gemeinde immer wieder mit einer Herde verglichen hat, wir sind dumm, wir laufen immer ins Verderben. Das Problem der Herde, die zusammenzuhalten. Ein richtiger Schäfer erkennt seine Schafe an ihren Besonderheiten, das eine frisst nicht gern, das andere bleibt immer zurück, das dritte lahmt, das vierte hat ein zerrissenes Ohr. An ihren Eigentümlichkeiten erkennt der wahre Hirte. Kommen Sie aus Gemeinden, wo jeder seinen eigenen Kopf hat, wo jeder gerade hinläuft, wo er gerade will, wo jeder seine Besonderheiten hat? Also das Thema der Gemeinde taucht oft in Ephesus auf. Manche haben schon gesagt, es sei ein ekklesiologischer, wenn Sie das aufschreiben wollen, können Sie es aufschreiben, dann können Sie ein großes wissenschaftliches Wort benutzen, ein Begriff, zu dem Gemeinde die Rolle spielt. Und dann lesen wir miteinander den Epheserbrief, wo der Paulus sagt, natürlich Gemeinde, aber Jesus spielt eine Rolle in der Gemeinde. Wenn wir anfangen zu fragen, wie Gemeinde aussehen soll, und heute wird so oft in unseren kleinen Gemeinden, Gemeinschaften, Kirchengemeinden, freien Gemeinden, landeskirchlichen Gemeinden gefragt, wie sieht Gemeindeaufbau aus, Gemeindewachstum, Gemeindeförderung? Und dann kriegen Sie 100 Antworten. Jeder hat andere Vorstellungen. Am besten überhaupt nicht singen, am besten bloß noch moderne Lieder singen, am besten bloß 6-mal singen, der andere sagt höchstens 2-mal, der Gebete viel zu kurz, Predigt viel zu lang. Sagt der Paulus, jetzt sage ich, was Jesus mit der Gemeinde will, der große Hirte. Das Geheimnis des Epheserbriefes ist es, dass ein Jesusbrief ist. Die Lösung der Gemeindeprobleme und der vielen Vorstellungen, die wir von Gemeinde haben, ist, dass wir miteinander wieder fragen, Jesus, was willst du? Wenn wir jetzt aufschlagen, Epheser 1, da werden Sie gleich darauf stoßen, dass der Apostel Paulus immer wieder einen eigenartigen Begriff verwendet. Am Schluss von Epheser 1, Vers 22 und 23. Gott hat alles unter seine Füße, unter die Füße des Herrn Jesus getan und hat ihn gesetzt, der Gemeinde zum Haupt über alles, welches sein Leib ist, nämlich die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Schwierige Verse beim Apostel Paulus, ist viel komprimiert. Aber nehmen Sie bloß mal, er ist das Haupt der Gemeinde. Wenn meine Leber funktioniert, mein Herz funktioniert, aber der Kopf ab ist, ist alles kaputt. Die geheime Kommandozentrale, von der die Steuerung ausgeht, ist das Haupt, ist der Kopf. Haupt sagt, bewegt den rechten Ringfinger, die linke Hand, und es passiert. Zack, die Befehle gehen von oben aus. Und so sagt der Apostel Paulus mit diesem Bild, das man damals auch schon verstehe, Jesus ist das Haupt. Wenn wir in der Gemeinde danach fragen, das sollten wir, ich meine, wir sollten das so machen, oder meinet ihr nicht auch? Nein. Was will denn der Herr Jesus? Er ist das Haupt. Und die Gemeinde ist sein Leib. So wie der Herr Jesus in seinen Erdentagen einen Leib hatte, mit dem er mit seinen Füßen über die staubigen Straßen von Galiläa ging, das ihn nach Jerusalem getragen hat, sein Leib, und da ihn hungerte, am Brunnen von Samarien, war er müde, hat sich hingesetzt, sein Leib. Er hat sich nicht geniert, einen Leib zu haben, der auch müde war, der Hunger hatte. Seine Gedanken waren bei Gott. Aber schon das Bild zeigt, wir sollten uns nicht genieren, wenn die Gemeinde sein Leib ist, jetzt der erhöhte Herr Jesus sagt, das stimmt auch alles nicht, wir sind manchmal auch müde, verschlafen, hungernd. Aber Herr Jesus hat uns zu seinem Leib gemacht, wo er seine Befehle gibt, seine Impulse. Dieses Bild wird Ihnen immer wieder vorkommen im Epheserbrief von Leib Christi. Ihr seid der Leib Christi. Kapitel 5, Vers 23, bloß ein Beispiel. Denn wie der Mann ist das Haupt der Frau, ist auch Christus das Haupt der Gemeinde, die er als seinen Leib erlöst hat. Die Erlösung, dass uns der Jesus, die armselige Gemeinde, zu seinem Leib erwählt hat. Die Würde, dass wir zu Jesus Christus gehören, so wie mein Körper zu meinem Kopf gehört. Eng verbunden. Also keine Idealvision, wie Gemeinde nach menschlicher Vorstellung sein soll, sondern was meint Jesus, was hat er vor mit der Gemeinde in Ephesus? Dass es da Probleme gab. Da gab es Leute, die aus dem Judentum kamen, die ihre ganze Gewohnheit, ihren Lebensstil von Israel her hatten. Und da gab es Griechen, die in die Welt hineingelebt haben, wie wir es heute so sagen, wie im alten Rom. Und es gab kluge Leute, und es gab einfache Leute. Und denen hat der Apostel Paulus in aller Demut, ist Ihnen das Wort noch vertraut? Ich war unter euch in aller Demut. Das Erste, was der Paulus erwähnt. Damit ja nicht der Gedanke aufkommt, zu sagen, liebe Leute, alles hört auf mein Kommando. Ich weiß über Jesus Bescheid und jetzt hört er mal zu. Erstens, zweitens, drittens. Paulus war demütig und sagt, ich möchte mit euch drauf hören, was der Jesus sagt. Schlagen Sie mal auf Kapitel 3, Vers 1. Derhalben sage ich Paulus, der Gefangene von Christus Jesus, für euch Heiden. Wegen euch Heiden bin ich jetzt in Gefangenschaft, weil mir die Juden nachgestellt haben, weil die Juden sich nicht gefallen lassen wollten, dass die Heiden auch dazugehören. Ich bin ein Gefangener Jesu Christi. Ich bin nicht ein Überapostel, so ein kleiner Papst. Ich bin Inhaftierter, von Jesus inhaftiert. Als solcher rede ich zu euch. Oder Vers 14 im Kapitel 3. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater. So rede ich mit euch. Nicht als einer, der vor euch groß hinsteht, möglichst noch auf ein Podest von der Empore aus, sondern als einer, der auf den Knien liegt vor Gott. Ich beuge meine Knie vor dem Vater. In großer Demut redet der Apostel. Nicht als einer, der es weiß, sondern der mit der Gemeinde in Ephesus einen Weg gehen will. Es gibt ja eine falsche Demut. Ich weiß nicht, wer unter Ihnen Württemberger ist, Schwabe. Wir Schwaben sagen, das ganz Besondere an uns Schwaben ist unsere Demut, auf die sind wir stolz, gell? Das ist eine Pseudo-Demut, gell? Wir sind im Grunde genommen eingebildet. Paulus war demütig, weil er wusste, und jetzt kommen wir wieder drauf, er hat Jesus ernst genommen. Matthäus 16, jetzt müsst ihr, immer aufschlagen, damit sie auch noch ein bisschen Gymnastik haben. Matthäus 16, Vers 19. Nein, Vers 18. Matthäus 16, Vers 18. Ich sage dir auch, du bist Petrus und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Wird immer seit 2000 Jahren darum gemacht, ob der Petrus einen Nachfolger braucht in Rom und wer der Nachfolger sein kann. Uns wird überhört die entscheidende Aussage, eine Ich-Aussage vom Herrn Jesus. Ich will bauen meine Gemeinde. Ich. Deshalb ist der Paulus demütig. Nicht ich, Paulus, ich bin Gefangener Jesu Christi. Wir wollen miteinander hören, was Jesus will, wie er die Gemeinde bauen will. Ich will bauen meine Gemeinde. Das ist mein Trost immer wieder auch in unseren Zeiten mit dem vielen Durcheinander von Gemeindevorstellungen und wie es sein müsste. dass der Herr Jesus noch mal sagt, Moment mal, ich will bauen meine Gemeinde. Und dann kommen beim Apostel Paulus die anschaulichsten Vergleiche dafür. Wir haben eine schon gehört, Haupt und Leib, was Gemeinde sein soll. Wie in einer rechten Ehe, dass die beiden miteinander fühlen, denken, planen, nicht ohne einander sein können. Die stammen doch von Jesus. Ich habe Ihnen vorher gesagt, der Apostel Paulus ist ein Interpret, ein Dolmetscher dessen, was Jesus uns gegeben hat. Jesus hat gesagt, ich will dich sammeln wie eine Glucke, ihre Küken versammelt unter ihre Flügel. Das ist Gemeinde. Hat Jesus über Jerusalem gesagt, wie oft habe ich euch versammeln wollen? Der Apostel Paulus benutzt immer wieder das Wort, die wir Christus angehören. Früher konnte man in den schwäbischen Dörfern, wenn man im Krieg evakuiert war, in ein Dorf kam, gefragt werden, wem gehörst du, wem gehörst du? Da hat man den Namen der Eltern gesagt, wo gehörst du hin? Paulus benutzt den Wort vom Angehören. Ich gehöre Christus an. Der sorgt für mich. Dort bin ich zu Hause. Im Johannesevangelium wird immer wieder gesagt, Vater, die Menschen, die du mir gegeben hast, Vater, ich will, dass die bei mir seien, die du mir gegeben hast. Anvertraut, zu treuen Händen. Sind Sie solche Damen und Herren, die dem Herrn Christus gegeben sind, nicht bloß angeboten gegeben. Da hat der Vater im Himmel gegeben. Also der Paulus benutzt immer wieder Vokabeln, Begriffe, die das aufnehmen, was der Herr Jesus uns wichtig gemacht hat, dass Gemeinde aus Leuten besteht, die ganz eng mit Jesus verbunden sind. Ich kann mich des Eindrucks nicht erwehren, auch gerade in den letzten Wochen, als ich mich ein bisschen vorbereitet habe auf die schöne Aufgabe bei Ihnen, dass gerade an Ephesus, dem Apostel Paulus, aufgegangen ist, was es bedeutet, dem Herrn Jesus gehören zu können. In dieser dämonisch geschwängerten Atmosphäre von Ephesus, in dieser von Zauberei, von menschlichem Idealismus erfüllten Stadt, von menschlicher Werkgerechtigkeit, wir packen's. Paulus denen gesagt, und jetzt schlagen wir Epheser 6 auf, nehmen noch nichts vorweg, von dem, was Ihnen dann bei Epheser 6 ausgelegt wird, aber bloß ein kleiner Appetizer, Vorgeschmack, Versucherle. Epheser 6, Vers 10. Zuletzt seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Oder steht bei Ihnen mit dem Herrn? Oder wieder Herr Jesus, ihr könnt bloß stark sein, nachher kommt Vers 12, wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, mit Menschen, sondern mit Mächtigen und Gewalt, nämlich mit den Herren der Welt, die in der Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Wir haben es mit Dämonien zu tun. Menschenskind, Herr Jesus, du willst bauen deine Gemeinde und die können jetzt stark sein in dir, geborgen in dir. Mir ist immer so, das, was der Apostel Paulus immer wieder betont, das in Jesus Christus sein, ist besonders entfaltet in dem Brief an die Epheser. Dass man klar wird, was man daran hat, dass man in Jesus leben kann. Wie in einem Schutzraum, habe ich vorher gesagt. Und jetzt müssen wir wieder zurückschlagen, Epheser 1. Zu dieser gewaltigen Ouvertüre des Epheserbriefs. Sonst ist bei den Briefen des Apostels, nachdem der Absender genannt ist, Paulus und Timotheus, den Heiligen und Geliebten in Korinth, denen von Jesus berufen sind. Ich danke, dass Gott euch erhalten hat bisher und dass er euch viel Weisheit und Erkenntnis gegeben hat und dass die Predigt nicht umsonst war. Es ist ein langer Vorspruch, zuerst mit Absender und dann Empfänger und dann eine lange Einleitung. Im Lateinischen hat man gesagt, Captatio Benevolentiae, ein Briefbeginn des Wohlwollens. Ich freue mich, dass es euch gibt. Ich denke oft an euch in Liebe. Im Epheserbrief konnte Paulus gar nicht sich abbremsen, nachdem er den Absender genannt hat. Paulus, ein Apostel des Christus Jesus durch den Willen Gottes, an die Heiligen in Ephesus, Gläubigen Jesus Christus. Und dann geht es nachher gleich los. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allerlei geistlichem Segen. Denn in ihm, und jetzt kommt immer in ihm, der große Lobpreis, was wir in ihm haben. Wenn ihnen aufgehen soll, eine erste Ahnung, was es bedeutet, dass sie berufen sind, in Jesus zu sein, nicht bloß für Jesus, Sympathie für Jesus, von Jesus gelehrt, der Nachfolge von Jesus, sondern in ihm. Dann kann Ihnen am Epheserbrief das aufgehen, in dieser Stadt, in der so viel durcheinander war, von Gemeindevorstehungen, von Dämonien, von Okkultismus. Aber es ist auch so, dass der Apostel Paulus einen besonderen Einblick bekommen hat in das Geheimnis. Ein ganz besonderer, das steht hinter dem Epheserbrief. Und jetzt müssen wir nochmal zu Kapitel 3, da haben wir den Eingangsvers ja gelesen. Deshalb sage ich, Paulus, der Gefangene von Christus Jesus für euch halten, ihr habt ja gehört, welches Amt die Gnade Gottes mir für euch gegeben hat, für euch Heiden. Durch Offenbarung ist mir das Geheimnis kundgemacht worden, wie ich eben aufs Kürzeste geschrieben habe. Daran könnt ihr, wenn ihr es lest, meine Einsicht in das Geheimnis Christi erkennen. Dies war in früheren Zeiten den Menschenkindern nicht kundgemacht, wie es jetzt geoffenbart ist. Der Apostel Paulus hat einen ganz besonderen Einblick bekommen, und das steht noch ganz extra hinter dem Epheserbrief, was das in ihm bedeutet, dass in der Gemeinde des Herrn Jesus Leute mit den verschiedensten Herkünften zusammen sind, Juden und Griechen, Leute, die sich im Alten Testament auskennen, Leute, die sich in der Bibel noch gar nicht auskennen, Leute, die gerne singen und Leute, die unmusikalisch sind. In ihm sind wir alle aufgehoben. Das ist das Zentrale der Gemeinde Jesu. Das war ihm durch Offenbarung, durch eine Erleuchtung, durch ein geistliches Aha-Erlebnis erschlossen worden. Das gibt's ja auch, dass Gott wie einen Vorhang zurückzieht, was eigentlich schon längst klar sein sollte. So war es bei der Reformation, als der Luther entdeckte bei Römer 1,17, wenn einer vor Gott gerecht ist, nicht weil er anständig lebt, sondern weil er glaubt, das genügt Gott, weil er mit diesem Jesus verbunden ist. Habe ich noch gar nicht begriffen. Und dann hat er das weitergesagt und das ist plötzlich das Thema gewesen in den Trinkstuben unserer Städte. Das Thema, über das diskutiert wurde. eine Erleuchtung, ein Durchblick, eine Offenbarung, dass die Würde des Epheserbriefs, dass sie fast das Vibrieren nachempfinden. Der Paulus muss uns jetzt zusammen mit den Ephesern etwas sagen, das ihm Einblick in die göttlichen Welten gegeben wurde, dass dies in ihm nicht eine Zufallsentscheidung Gottes war, dass er schon von Ewigkeiten her geplant, als Gott die Welt angesehen hat, seine Schöpfung, und siehe da, alles war sehr gut, da hat das dazugehört, dass es ein Heiland gibt für verlorene Menschen. Das war gut. Von Ewigkeit her hat er uns in Jesus erwählt. Wird man nachher doch nächsten Morgen miteinander betrachten. In die Paulus ist Einblick gegeben worden, das mit Jesus war nicht eine Reparatur Gottes in seinem Plan, jetzt muss ich irgendwas tun, wenn die Menschen so böse sind. Von Ewigkeit hat Gott her beschlossen, dass in dieser seiner herrlichen Welt auch ein Heiland geben soll für verlorene Menschen. Also ein großes Aha-Erlebnis, ein Durchblick des Paulus, das gibt dem Epheserbrief die Würde und dass er das in ihm, dass uns der Herr Jesus wichtig gemacht hat, bleibet in mir. Vater, ich will das, so wie ich mit dir verbunden bin und du in mir, auch die verbunden seien mit uns, die du mir gegeben hast. Dass der Paulus das nochmal ganz neu ausgelegt und wichtig gemacht hat. Und jetzt geht es uns ja in diesen Tagen nicht bloß um ein bisschen Bibelkunde und dass uns der Epheserbrief nahegebracht wird, sondern dass uns ein Gebetsanliegen wird. Nicht lass mich in dir sein, das ist schon längst vorbereitet. Sondern lass mich stolz, froh und dankbar dafür werden, dass ich in dir sein kann. Deine Pläne mit mir, Vater, sind schon Ewigkeit her, als du den Heiland auch für mich bestimmt hast. Jetzt lass das der Stolz und die Würde meines Lebens sein, dass wir in dir sein können. Also wir verstehen, warum der Apostel Paulus nicht lange Vorreden macht, sondern gleich zur Sache kommt. Wir werden nachher dann Kapitel 3 auch etwas von diesem atemlosen Staunen des Paulus bis ins Vokabular, bis in den Wortgebrauch hinein erleben. Ich bitte Sie, dass Sie aufschlagen, nochmal Kapitel 3, Vers 14. Mit dem wollen wir dann heute abschließen. Kapitel 3, Vers 14. Ich beuge meine Knie vor dem Vater, der der rechte Vater ist über alles, was Kinder heißt, im Himmel und auf Erden. Schon der Herr Jesus hat gesagt, ihr, die ihr arg seid, könnt euren Kindern gut gehen. In der Welt ist nicht alle Vaterschaft vorbildlich. Gell? Was habe ich an meinen Kindern versäumt? Aber er ist der rechte Vater. Wenn überhaupt einer Vater ist, dann er. Dass er euch Kraft gebe, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit stark zu werden durch seinen Geist am inwendigen Menschen, dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne und ihr in der Liebe eingewurzelt und gegründet seid, so könnt ihr mit allen Heiligen begreifen, welches die Breite, Länge, Höhe und Tiefe ist. Ja, von was? Viele Ausleger sagen, es ist hier nicht ausgeführt, was der Apostel Paulus meint. Ha, den hat es mitgerissen. Wenn ihr in dem Schutzraum von Jesus seid, dass er überhaupt Leben reicht, nicht auszubegreifen, was das bedeutet, in der Höhe, Breite, Tiefe, in Jesus geborgen zu sein. Das ist gemeint. Auch die Liebe Christi erkennen, die doch alle Erkenntnisse übertrifft. So sagt der Paulus, verstehen Sie, der haut sie. Er korrigiert sich selber. Ihr sollt die Liebe des Herrn Christus zu euch erkennen. Offenbarung 3 heißt dann, die erste Liebe verlassen. Erkennt doch die Liebe Christi, die doch alle Erkenntnisse übertrifft. Das könnt ihr überhaupt nicht verstehen mit eurem Verstand. Damit ihr erfüllt werdet mit aller Gottesfülle,
dem aber der überschwänglich, überströmend mehr tun kann, über alles hinaus, was wir überhaupt beten können oder verstehen können nach der Kraft, in die in uns wirkt, dem sei Ehre in der Gemeinde und in Christus Jesus zu aller Zeit. Ich will Ihnen zeigen, wenn wir nach normalmenschlichem Diktion, Sprachgebrauch vorgehen, wenn ich jetzt Oberlehrer werde, würde ich sagen, lieber Apostel Paulus, man kann auch manchmal einen Punkt setzen und einen neuen Satz beginnen. Das ist ja ein Durcheinander, ein Gewurstel. Paulus sagt, ich kann gar keinen Punkt oder Komma machen. Mich reißt mit, um euch zu begreifen, was es heißt, in Christus zu sein. Das ist mehr, als du in deinen schwachen Verstand hineinbringen kannst. Wir Männer haben 1200 Gramm Gehirn, Frauen 1400, das ist ein bisschen besser, aber das langt nicht aus, um zu begreifen, was wir an Jesus haben. Ein Leben reicht nicht aus, um zu begreifen, was wir an Jesus haben. Also, wir sind gespannt auf morgen, wie es weitergeht, bei diesem atemlosen Lobpreis, Durchdringung, dass der Apostel Paulus uns bloß ein paar Stichworte nennt, so müssen wir davon ausgehen. Man kann über jeden Halbvers eine Bibelstundenreihe machen und dem nachdenken. Er setzt ein paar Punkte, dem wir nachdenken sollen, was wir in ihm haben und was die Gemeinde des Herrn Jesus reich macht, wo sie ihre Besonderheit hat. Herr Jesus, hab Dank, dass du uns Verlorene, die die Hölle verdient haben, berufen hast zur Gemeinschaft mit dir. Wir können es nicht verstehen, aber wir wollen es dankbar annehmen und gelten lassen. Amen. So, ich wünsche einen guten Appetit, das haben Sie jetzt verdient.